Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Moderna und BioNTech Pfizer waren ja die schnellsten bei der Impfstoffentwicklung und beim Testen der jeweiligen Stoffe. Und sie sind jetzt auch die Ersten, die diese Woche bereits ihre Impfstoffkandidaten bei der EU anmelden, eine Notzulassung beantragen. Wie geht's da jetzt weiter? Darüber sprechen wir gleich im Podcast zum Update. Wir wollen wissen, was jetzt alles geprüft wird und wie viele Impfdosen dann bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen.
Also erstmal hat sich die EU 300 Millionen Impfdosen von BioNTech und 160 Millionen Impfdosen von Moderna gesichert. Aufgeteilt wird der Impfstoff dann nach Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn auch die Logistik der Impfzentren steht, dann kann es dann direkt losgehen.
Aus dem Update-Team mit dabei ist Verena von Keitz und ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, ehrlich gesagt. Wir sprechen nämlich über eine meiner Lieblingsserien, The Crown, über das britische Königshaus. Und wir sprechen darüber, wie viel ausgedacht ist, wie viel Fiktion da eigentlich drin steckt in der Serie.
Ja, genau. Und es steckt sehr, sehr, sehr viel Fiktion drin. Das gefällt nicht allen. Es gibt eine riesige Diskussion in Großbritannien und jetzt hat sich sogar der Kulturminister eingeschaltet und gesagt, Netflix muss kenntlich machen, dass das sehr viel ausgedacht ist zum großen Teil.
Ein Warnhinweis sollen die vor die Episoden setzen, also das Thema bei uns. Und dann sprechen wir noch über einen Prozess in Den Haag. Da geht es Umweltschützerinnen und Schützern darum, den Ölkonzern Shell dazu zu bringen, den CO2-Ausstoß zu halbieren. Da sind sie vor Gericht gezogen. Welche Chancen sie haben, auch das versteckt sich hinter dem ersten Türchen im Advent im Podcast zum Update am 1.12.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern, ne? Moderna, die Meldung, dass das US-Pharmaunternehmen eine EU-Notfallgenehmigung für seinen Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 beantragt hat. Und heute dann auch das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech zusammen mit Pfizer hat auch seinen Antrag öffentlich gemacht. Wenn alles glatt läuft, dann könnten in diesem Jahr schon die ersten Menschen geimpft werden, auch in Deutschland. Was jetzt alles passieren muss, damit das klappt, das klären wir mit der Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin Julia Fischer. Hallo Julia.
Hallo Ralf.
Was wird denn jetzt genau bei den Impfstoffkandidaten geprüft in diesen Notfallgenehmigungsverfahren?
Also im Prinzip einfach alles. Bisher basierten Informationen der Öffentlichkeit ja vor allem auf Pressemitteilungen der Hersteller. Und das reicht natürlich bei weitem nicht, um einen Impfstoffkandidaten wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Das heißt, jetzt müssen die Hersteller bei der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA, all ihre Daten in einem umfassenden Dossier vorlegen. Also das genaue Studiendesign, wer waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie alt waren sie, hatten sie Vorerkrankungen, wann wurde welche Dosis geimpft, welche Nebenwirkungen hat es gegeben, aber auch so Dinge, wie wird der Impfstoff hergestellt, was genau ist drin. Also kurz, wirklich alle Daten zum Nachweis von Unbedenklichkeit und Wirksamkeit werden jetzt von unabhängigen Experten bewertet. Und nur wenn die alles für sicher befinden und beschließen, die Risiken der Impfung stehen deutlich hinter den Risiken durch die Erkrankung zurück, erst dann empfehlen die Experten die Zulassung, die dann wiederum durch die EU-Kommission durchgeführt wird.
Wie unabhängig sind denn da die Experten? Also inwiefern hat die EU die Pharmaunternehmen schon im Vorfeld auch dabei unterstützt bei diesem ganzen Genehmigungsverfahren, damit jetzt auch alles glatt und schnell geht?
Also die EU hat die schon sehr unterstützt, muss man sagen. Es hat wirklich hohe finanzielle Unterstützung gegeben, damit die Studien ohne Wartezeit und in großem Umfang stattfinden konnten. Die wichtigen Ämter und Behörden, die wurden mit mehr Personal ausgestattet und es wurden viele bürokratische Hürden abgebaut. Normalerweise wartet man ja schon Monate, bis eine zuständige Behörde eine Studie überhaupt genehmigt. Und jetzt mussten die Behörden sich die Corona-Impfstoffstudien sofort vornehmen, wenn sie kamen. Dann dauert es normalerweise sehr lang, bis man ausreichend Freiwillige findet. Auch das ging dieses Mal viel schneller, einfach weil Corona in der ganzen Welt ein Problem ist und alle darauf warten, dass es einen Impfstoff gibt. Und das Virus ist so schnell überall verbreitet und macht auch so schnell krank, dass auch Ergebnisse schneller da waren. Das heißt, auch das hat Zeit gespart und zum ersten Mal mussten die Hersteller nicht erst alle Daten sammeln und am Ende als Gesamtpaket zur Bewertung an die Zulassungsbehörde abgeben, sondern die Daten wurden bereits ausgewertet, während die Studie noch lief. All das hat enorm beschleunigt. Wichtig ist, Kontrollen und Prüfungen zur Sicherheit des Impfstoffs wurden nicht ausgelassen.
Prüft nach der EU auch noch das in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut diesen Impfstoffkandidaten oder die Impfstoffkandidaten?
Ja, genau. Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass ein Impfstoff nur in den Verkehr gebracht werden darf, wenn er von der zuständigen Bundesbehörde freigegeben ist. Und das ist in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, die schauen sich sämtliche Daten auch noch mal ganz genau an.
Jetzt ist es ja so, in den ersten Monaten werden direkt ein paar Millionen Menschen geimpft. Und über die Wirksamkeit und Verträglichkeit kann man dann ja neue Urteile fällen und kann ganz viele Daten zusammenbringen, kann gucken, wie wirksam, wie verträglich ist dieser jeweilige Impfstoff. Könnte im schlimmsten Fall eine Zulassung dann auch wieder gekippt werden?
Rein theoretisch ist das möglich, ja. Also jede Impfung wird auch nach der Zulassung weiterhin ganz genau beobachtet und potenzielle Nebenwirkungen werden gemeldet und analysiert. Und wenn dann was Unvorhergesehenes passiert, dann kann so ein Impfstoff auch wieder vom Markt genommen werden. Bisher muss man aber sagen, halten die Experten das für sehr unwahrscheinlich.
Und sollten BioNTech und Moderna die Zulassung in der EU bekommen? Momentan wird ja schon Impfstoff in großen Massen hergestellt. Wie viele Impfdosen wären dann schnell verfügbar?
Also erstmal hat sich die EU 300 Millionen Impfdosen von BioNTech und 160 Millionen Impfdosen von Moderna gesichert. Und darüber hinaus sind auch noch weitere Verträge im Gespräch. Aufgeteilt wird der Impfstoff dann nach Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten. Und was den Zeitpunkt angeht, die Europäische Arzneimittelagentur will mit dem Zulassungsantrag für BioNTech bis spätestens zum 29. Dezember durch sein. Und bis zum 12. Januar dann auch mit der Entscheidung über das Moderna-Präparat. Ausreichend Dosen, du hast es gesagt, sind schon produziert. Das heißt, wenn auch die Logistik der Impfzentren steht, dann kann es dann direkt losgehen.
Also, auch in der EU laufen jetzt die Notfallgenehmigungsverfahren rund um zwei Corona-Impfstoffkandidaten. Hintergründe von der Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin Julia Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 2 Wochen, da war im Hause Günther Binge-Watch-Zeit. Netflix hat die 4. Staffel The Crown komplett rausgehauen. Ja, ich bin großer Royals-Fan, ich gebe es gerne zu. Natürlich haben wir Crowns-Friends auf Lady Diana gewartet, die diesmal dabei ist. Um die geht es in der neuen Staffel und um die Zeit der eisernen Lady Margaret Thatcher als Premierministerin.
Your Majesty. We are the same age after all.
Really?
Just 6 months between us.
Oh? And who is the senior?
Oh ja. Ma'am.
Wie das so ist bei einer Serie, ne? Ein bisschen was stimmt, ein bisschen was Fiktion ist auch dabei, aber im Vereinigten Königreich, da wächst momentan die Sorge, dass die Zuschauer Fiktion und Realität ganz schwer auseinanderhalten können bei dieser Serie. Der britische Kultusminister Oliver Dowden, der fordert, Netflix solle einen Hinweis vor die Folgen setzen, dass die Serie fiktional sei, also nach dem Motto »Based on a true story«. But not a true story. Verena von Keitz aus unserem Update-Team, du hast die Diskussion um die historischen Fakten, die da etwas verändert wurden, verfolgt. Die gibt es ja schon länger, diese Diskussion. Warum kommt der Kultusminister erst jetzt mit seinem Vorschlag?
Also einfach, weil mit der 4. Staffel offenbar besonders viel Unmut aufkommt. Nicht zuletzt bei den Royals selbst, auch wenn die sich persönlich nicht äußern, aber aus ihrem Umfeld berichten britische Medien, hört man schon, dass sie not amused sind. Man muss eben sagen, Prinz Charles, das wirst du besser wissen als ich, kommt in der Staffel nicht gut weg, gerade was seine Beziehung zu Diana angeht und auch wie es angeblich schon früh angefangen hat mit Camilla Parker Bowles, sozusagen als Affäre während seiner Ehe. Und so hat jetzt auch der jüngere Bruder von Lady Diana, Charles Spencer, vor kurzem gefordert in einem TV-Interview des Senders ITV.
I think it would help the Crown an enormous amount if at the beginning of each episode it stated that this isn't true, but it's based around some real events.
Also er sagt auch schon, man solle da eben hinschreiben oder darauf hinweisen, dass es nicht alles real ist. Dann könnten einfach alle verstehen, dass die Geschichte erzählt wird, damit es für diesen Plot gut funktioniert, dass man Spaß hat an der Unterhaltung, aber dass das eben nicht die Realität abbildet.
Ja, aber Filme und Serien, die dürfen das doch, eine Geschichte erzählen.
Klar, die dürfen eine Geschichte erzählen. Das Problem ist aber, so sieht es der Historiker und Royal-Biograf Hugo Vickers, dass es bei The Crown eben nicht nur um ein paar Ungenauigkeiten geht, die zugunsten eines Plots etwas angepasst werden, sondern einfach um ganz reale, meist auch noch lebende Personen der jüngeren Geschichte, die alle kennen. Und man muss ja auch sagen, Prinz Charles ist eben nun mal der sehr reale künftige britische König.
What they do is they put real people into semi-real situations and then of course they actually twist the facts around to suit the drama. So you get several instances which are really absolutely the, you know, what they show is totally the opposite to what actually happened.
Also Hugo Vickers sagt im Podcast How Did We Get Here des Journalisten Andy Bell, dass einiges von dem, was dargestellt wird, wirklich das Gegenteil von dem ist, was in der Realität passiert ist.
Du hast Beispiele für uns.
Ich habe ein kleines Beispiel, das fand ich sehr charmant, etwa die Darstellung Prinz Philip.
habe sich bei der Krönung von Elizabeth geweigert zu knien, so stellt es die Serie dar. Das nehmen aber inzwischen sogar Dokumentarfilmer für bare Münze, weil sie es bei The Crown gesehen haben, meint Vickers.
Well, I know for a fact an awful lot of people accept it as gospel. Even documentary makers who come and see me say things like, well, we want to do a discussion about Prince Philip refusing to kneel at the coronation. Well, he didn't. Frankly, he couldn't care less. He was perfectly happy to kneel.
Also, Prinz Philipp hat natürlich gekniet bei der Krönung und da nichts von Verweigerungen im Bild. Es gäbe sehr viele weitere Beispiele, so Vickers. In der Serie soll zum Beispiel Lord Mountbatten noch einen Tag vor seinem Tod an Prinz Charles geschrieben haben. In Wirklichkeit hat er das aber nicht getan. Auch schon Kleinigkeiten sind falsch dargestellt. Zum Beispiel einfach schon im Trailer trägt die Queen seiner Meinung nach eine Uniform in der falschen Farbe. Und da könnte man sehr viel mehr bei der Ausstattung, die die ganze Serie hat, sagt er, könnte man sehr viel mehr Wert darauf legen, solche Details richtig zu machen.
Hm, oh mein Gott, aber tatsächlich in vielen anderen Szenen, und das habe ich selbst verglichen, haben die Menschen, also Lady Diana zum Beispiel, genau das gleiche Kleid an wie in der Wirklichkeit damals. Wie reagieren denn die Macher der Serie auf diese Vorwürfe?
Netflix selbst hat bisher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AP nicht sich geäußert zu der Geschichte. Aber die Schauspielerin Emma Corrin, die hat bei der US-amerikanischen Tamron Hall TV-Show gesagt, also sie ist die Darstellerin von Lady Diana, sie verstehe, warum Menschen verärgert seien, auch weil die historischen Ereignisse einfach noch so frisch sind.
At the same time, I understand why people would be upset, because this is history, it is still, and even with Diana, you know, it's still very much fresh, I suppose, everything that happened. And I do really understand.
Und auch die Schauspielerin Helena Bonham Carter, die die Rolle von Prinzessin Margaret spielt, die sagt in der aktuellen Folge des offiziellen Crown-Podcasts, die Serie hätte tatsächlich die moralische Verantwortung einzugestehen, dass sie Fiktion sei. Also da ist tatsächlich viel im Gespräch.
Streit um die Netflix-Serie The Crown, die das Leben der britischen Royals nachzeichnet, aber mehr eben auch nicht. Sie zeichnet nur nach, sie hält sich dabei nicht immer an historische Fakten. Das sagen auch Kritiker. Hintergründe von Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wie geht's eigentlich nächstes Jahr weiter mit den Corona-Hilfen? Die Diskussion wird gerade geführt. Auch wir haben mitgemacht, gestern mit der Landespolitikerin Aminata Touré von den Grünen und dem Bundestagsabgeordneten Marian Wendt von der CDU. Ja, es wird weiter Corona-Hilfen geben, heißt es. Sie werden wahrscheinlich aber nicht mehr ganz so pauschal gezahlt wie jetzt noch im Dezember. Und dann haben wir hier in Deutschlandfunk Nova auch darüber gesprochen, wie die Schulden, die sowohl Bund und Länder gerade machen, um das alles zu finanzieren, wie die irgendwann wieder abgebaut werden können. Und Marian Wendt sagt bei uns,
was wir brauchen, ist eine weitere Steuerentlastung, damit Investitionen getätigt werden können durch die Unternehmen.
Ja, also Steuersenkungen, damit alle mehr Geld zum Ausgeben haben und so die Wirtschaft angekurbelt wird. Ist das ein gutes Mittel aus der Krise, haben wir uns nach diesem Gespräch gefragt. Und das klären wir jetzt mit Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Herr Fratscher.
Hallo, guten Abend.
Steuergeschenke und weitere Hilfen jetzt während der Pandemie und dann Steuersenkungen nach der Pandemie. Was sagen Sie?
Natürlich will man gerne Steuern senken und Ausgaben erhöhen und allen soll es gut gehen. Nur, ja, so ganz realistisch ist es natürlich nicht, denn man muss erst mal sehen, der Staat wird sich durch diese Pandemie sehr stark neu verschulden. Das ist auch notwendig so. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass in Bezug auf Klimaschutz, auf digitale Transformation, auch Sozialsysteme der Staat in den kommenden Jahren in Deutschland sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen muss, also sehr viel mehr Zukunftsinvestitionen leisten muss. Und wenn der Staat mehr Geld ausgibt, soll jetzt auch nicht sehr viel mehr Schulden machen. Dann noch Steuersenkung, das geht irgendwie nicht zusammen. Also man muss irgendwo Prioritäten setzen und für mich ist eigentlich der Schlüssel, dass man erst einmal jetzt die Wirtschaft stabilisiert, kurzfristig, und dass man langfristig diese Investitionen Richtung Klimaschutz, digitale Transformation, dass das gelingt. Und das hat für mich eine höhere Priorität aus volkswirtschaftlicher Sicht als jetzt eine Absenkung der Steuern.
Heißt aber auch nicht Steuererhöhungen nach der Pandemie.
Ich befürchte, wir werden nicht um Steuererhöhungen rumkommen. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Natürlich muss man auch in einzelnen Bereichen über Steuersenkungen nachdenken. Ich würde mir wünschen, dass gerade bei mittleren, bei geringen Einkommen die Einkommensteuer harmonisiert und abgesenkt wird. Ich sehe auch, dass manche Unternehmen eine steuerliche Entlastung benötigen. Da bin ich komplett dabei. Das ist ökonomisch sinnvoll. nicht nur sozial ausgewogen, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Nur dann muss man auch konsequent sein und sagen, wo soll denn das Geld herkommen? Und dann muss man auch über Steuererhöhung sprechen, entweder bei den Einkommensteuer, bei den Gutverdienenden oder eben bei den Vermögen. Und noch ein letzter Satz, es gibt kein Land in der Welt, das Einkommen auf Arbeit stärker besteuert und Einkommen und Vermögen geringer besteuert, als das in Deutschland der Fall ist. Und das ist auch ökonomisch gesehen eine Unwucht.
Also höhere Steuern sozusagen auf Eigentum, auf Vermögen und Arbeit weniger besteuern.
Ja, Vermögen muss sich in der Zukunft stärker an den Steuereinnahmen beteiligen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und klar kann man sich darüber streiten, wie denn dann eine vermögensbezogene Steuer aussehen soll, ob das eine Vermögensteuer auf Finanzvermögen sein soll. Ökonomisch gesehen will man eigentlich Grund und Boden stärker besteuern, weil dieses Kapital nicht weglaufen kann. Man will auch zu einer fairen Besteuerung kommen, beispielsweise bei der Erbschaftssteuer zahlen Menschen mit geringen Erbschaften sehr viel mehr Steuern als Menschen mit sehr hohen Erbschaften. Also da muss man sich ehrlich machen und eine Debatte darüber führen, wie soll der Staat das, was er in der Zukunft leisten soll, auch finanzieren können. Letztlich erfordert es eine grundlegende Steuerreform in allerlei Hinsicht, die wir dringend nach den nächsten Bundestagswahlen benötigen.
Eine Steuersenkung läuft ja gerade schon, die Mehrwertsteuersenkung bis Ende des Jahres. FDP und Grüne auf Bundesebene, die nennen das einen bisher kaum nennenswerten Konjunkturimpuls. Haben Sie sich da auch mehr erhofft?
Die Mehrwertsteuersenkung wurde zu einem erheblichen Teil an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. Das zeigen wissenschaftliche Studien jetzt auch. Aber viele von uns merken das ja gar nicht so sehr. Ja, also wenn Sie jetzt einkaufen gehen und zahlen im Supermarkt anstelle von 49 Euro jetzt 48 Euro, dann merken Sie das nicht physisch, dass Sie sagen, ich habe jetzt Geld gespart. Ich sage, es überrascht mich nicht, weil das, was wirklich interessant ist, dass in dieser Krise viele, viele Menschen mehr sparen, also mehr Geld auf die hohe Kante legen. Aber das zeigt die Schwierigkeit. Also Wirtschaft hat viel mit Vertrauen zu tun. Wenn Menschen Sorge um die Zukunft haben, dann geben sie weniger Geld aus. Und das heißt konkret, wenn sie eine Mehrwertsteuersenkung den Menschen geben, dann werden sie das zusätzliche Geld, was sie in der Tasche haben, nicht unbedingt ausgeben, sondern auf die hohe Kante legen. Das heißt aber nicht, dass die Mehrwertsteuersenkung gescheitert ist. Es hat doch eine ganze Reihe von Menschen ein bisschen mehr Geld in die Tasche gegeben. Viele geben es im Augenblick eben nicht aus, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt falsch.
Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, die Finanzkrise, die Bankenkrise, das war ähnlich teuer. Das waren auch fast 500 Milliarden, die damals rausgehauen wurden, sozusagen nur in Deutschland. Und danach hat es ja auch geklappt mit Sparen. Also wenn wir jetzt immer sagen, diese ganzen Schulden werden auf die nachfolgenden Generationen abgeladen. Wir können doch danach wieder sparen. Wir können auch die Lufthansa-Beteiligung kann der Staat wieder verkaufen, mit Gewinn wahrscheinlich, wenn dann wieder geflogen wird. Also ein bisschen stabilisieren wird sich das Ganze doch danach.
Das ist die Hoffnung, aber es ist überhaupt keine Sicherheit. Es ist interessant, dass Sie sagen, nach der globalen Finanzkrise wurde gespart. Nein, der Staat hat nach der globalen Finanzkrise nicht gespart, sondern fleißig Geld weiter ausgegeben. Deutschland hatte das Glück, boomende Weltwirtschaft, hatte das große Glück, dass wir einen Arbeitsmarkt, ein Beschäftigungswunder richtig erlebt haben. 3 bis 4 Millionen mehr Menschen in Deutschland in sozialversicherungspflichtige Arbeit gebracht haben, die Löhne ordentlich gestiegen sind. Und dieses Glück der boomenden Weltwirtschaft und des starken Beschäftigungsanstiegs, das werden wir nach dieser Pandemie in den nächsten 5 oder 10 Jahren eben nicht haben. Denn durch die demografische Wende heißt, viele Menschen in Deutschland werden in den kommenden Jahren in Rente gehen. Das sind die Babyboomer-Generation. Und das heißt, die Beschäftigtenzahlen werden eher sinken. Und das heißt, auch die Steuereinnahmen für den Staat werden nicht so sprudeln. Und das macht es so schwierig. Also die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie wird kein Selbstläufer.
Schwierig und kompliziert. Die Wege aus der Krise und der Abbau von diesen immensen Staatsschulden, darüber haben wir gesprochen in Deutschlandfunk Nova mit Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Dezember ist Günther Jauch und Johannes B. Kerner Zeit. Das ist die Zeit der Jahresrückblicke im Fernsehen. Aber auch der Streamingdienst Spotify hat gerade den musikalischen Jahresrückblick 2020 veröffentlicht. Und da zeigt sich, ganz so schnelllebig ist die Popkultur dann eigentlich doch nicht mehr. Capital Bra, Billie Eilish, die waren auch 2019 schon vorne mit dabei und sind es dieses Jahr auch wieder. Erfolg beim Streaming, das heißt natürlich auch Geld für die Produzenten, für die Texter, für die Rechte. Rechteinhaber und Künstler, wenn richtig viel gestreamt wird. Wir fragen uns aber, was kommt am Ende bei den Künstlerinnen und Künstlern an, wenn sie in Indie-Bands spielen zum Beispiel? Oder ja, so Musik, die wir gerne spielen hier in Deutschlandfunk Nova. Vor allem, weil bei denen ja die Konzerte dieses Jahr fast alle weggefallen sind. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Das ist Billie Eilish. I'm not your friend. Sie hat fast 50 Millionen monatliche HörerInnen. Jeder ihrer Songs wird zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Mal oder manchmal noch mehr angehört. Was so viel heißt wie, sie ist genau wie 2019, also letztes Jahr, die weltweit meistgestreamte Künstlerin bei Spotify. Und selbst im Corona-Jahr, fast ohne Konzerte, da müssen wir uns um Billie Eilish eigentlich keine Sorgen machen. Das sagt Jörg Heidemann. Er ist Geschäftsführer des Verbands unabhängiger MusikunternehmerInnen. Ja, die ganz großen Stars, die können auch in Corona-Zeiten gut von ihrer Musik leben, sagt er. Aber all die anderen KünstlerInnen, die Newcomer, die Indie-KünstlerInnen, die haben in diesem Corona-Jahr ein Problem.
Also es ist vollkommen klar, dass das Geld, was aus dem Streaming kommt, bei weitem nicht reicht, um Künstler glücklich zu machen.
Beziehungsweise, um es KünstlerInnen überhaupt möglich zu machen, von der Musik irgendwie leben zu können.
Also es ist in den letzten Jahren immer schon so gewesen, dass die Künstler eigentlich gedacht haben, okay, alles, was es noch an Monetarisierung gibt, außer Live-Spielen, ist so ein bisschen extra Taschengeld. You can tell everyone all these
bad things about me. So ist das auch bei No Soyo, einem Duo, das in Berlin lebt.
Hallo, ich bin Daim de Reike und bin Teil, also eine Hälfte des Duos No Soyo. Wir haben insgesamt über so 14 Millionen Streams auf alle Plattformen zusammen.
Für alle Songs, die sie jemals geschrieben haben, auf allen Plattformen zusammengezählt. Das klingt nicht gerade wenig. Im Monat kommen sie dann so auf 140.000 Streams und bekommen dafür...
Und das sind so 400 Euro im Monat ungefähr.
Das heißt, das sind pro Stream je nach Plattform so 0,0006 und 0,009 Euro. Also super wenig. Auf diese Summe kommen sie dann auch nur, weil sie ihr neues Album, das sie gerade rausgebracht haben, auf ihrem eigenen Label veröffentlichen. Normalerweise geben Bands und KünstlerInnen einen vertraglich geregelten Anteil an die Labels ab. Also einen Teil von diesen 0,00 irgendwas Euro.
Mehr als die Hälfte.
War es bei ihnen. Mit ihrem eigenen Label müssen sie nun aber auch alle Kosten für die Promo, die Produktion, die Vermarktung, den Vertrieb selbst tragen. Obwohl die Musikindustrie wächst, auch in diesen Corona-Zeiten war das tatsächlich so, ist es für No Soyo schwierig in diesem Jahr.
Also wir leben davon, machen jetzt aber auch Aufträge für andere wieder und das heißt, also wir verdienen schon unser Geld mit Musik, aber nicht nur mit unserer eigenen Musik.
Das heißt, sie schreiben aktuell auch Songs mit anderen MusikerInnen oder sie produzieren die Musik von anderen oder sie unterrichten. Vor Corona haben sie ihr Geld also fast nur mit Live-Auftritten verdient, wie eben alle Bands. Weil Konzerte in diesem Jahr aber fast komplett wegfallen, bleibt nicht mehr viel übrig. Hätte es diese Pandemie vor 20 Jahren gegeben, wären die finanziellen Einschnitte für die Bands aber gar nicht so drastisch gewesen. It's also
related to the fact that früher haben die MusikerInnen nicht nur mit dem Tourengeld verdient, sondern mit den Alben, die sie veröffentlicht haben. Jetzt ist es so. Wir können nicht mehr auf Tour gehen und verdienen einfach so gut wie nichts mehr. Die Industrie muss sich ändern, weil sie MusikerInnen nicht unterstützt und nicht fair bezahlt.
Das sagt Cody Fitzgerald. Das ist ein Musiker aus den USA, der in dieser Corona-Pandemie wirklich viel, viel Zeit hat. Und deshalb hat er mit anderen MusikerInnen die Kampagne Justice at Spotify gegründet.
Wir wollen eigentlich nur fair bezahlt werden.
Fair heißt für ihn und seine MitstreiterInnen 0,01 Dollar, also fast dreimal so viel wie aktuell. Spotify hat sich dazu bisher nicht geäußert. Aber andere MusikerInnen, die beschweren sich weiter. Auch der britische Musiker und Sänger der Band Eels hat gerade gesagt, Musikfans, die sollten mehr Geld für Streamingdienste zahlen. Naja, und No Soyo versucht sich einfach ein bisschen selbst zu helfen.
Und wir versuchen dann über Bandcamp auch Merchandise zu verkaufen, das Album digital zu verkaufen mit noch so ein bisschen Extras.
Wer also KünstlerInnen unterstützen will, der kauft wohl am besten ein Shirt, ein Jutebeutel oder irgendeinen anderen Fanartikel.
Es hilft schon was.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Den Haag, da ist heute ein besonderer Prozess losgegangen. Vor Gericht steht der Ölkonzern Shell. Umweltschützer und Umweltschützerinnen wollen ihn dazu bringen, seinen CO2-Ausstoß zu senken. Darüber sprechen wir jetzt mit Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Franziska, was stellen sich die Umweltschützer da genau vor?
Also wie du schon gesagt hast, Ralf, sie wollen, dass der niederländische Mineralöl- und Gaskonzern seine Treibhausgasemissionen senkt. Und zwar bis 2030, also in 10 Jahren, um 45% bezogen auf das Jahr 2019. Also kurz gesagt, Shell soll, wenn es nach den Umweltschützern geht, seinen CO2-Ausstoß im Verhältnis ja zu heute, muss man sagen, fast halbieren.
Okay, aber wie kann man da klagen?
Also vielleicht noch kurz vorneweg, also angeführt wird diese Klage von Milieu Défensie, das ist die niederländische Sektion der Umweltorganisation Friends of the Earth, und die argumentieren, dass Shell gegen Menschenrechte verstoße, weil das Unternehmen mit seinem Verhalten wissentlich das Pariser Klimaziel untergrabe, nämlich die Klimaerwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Und aus Sicht der Umweltschützerinnen und Umweltschützer verstößt Shell damit auch noch gegen das Recht auf Leben und Familienleben. Und diese beiden letzten Rechte, die sind in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte festgehalten.
Ich nehme an, bei Shell ist man nicht begeistert. Was sagt die Company dazu?
Naja, also man ist tatsächlich nicht glücklich über den Prozess. Klar, sowas bringt ja auch keine gute Publicity. Der Konzern, der sagt zwar ausdrücklich, dass er mit den Klagenden einer Meinung sei, dass der CO2-Ausstoß gesenkt werden müsse. Aber Shell verteidigt sich auch und sagt, die Energiewende könne nur erreicht werden durch eine wirksame Politik, durch Investitionen in Technologie und eben dadurch, dass das Konsumverhalten der Menschen sich ändere. Und so ein Gerichtsprozess wie jetzt, der ist aus Sicht von Shell nicht das geeignete Mittel.
Gut, aber kann ein Unternehmen wie Shell nicht auch einen Beitrag leisten?
Also Shell sagt dazu, das würde es schon machen. Und das Unternehmen verweist darauf, dass es schon Milliarden von Euro in erneuerbare Energien wie Wind- und Wasserkraft, aber auch in Biokraftstoffe gesteckt hat. Und es verweist auch auf Pläne, dass es bis 2035, also in 15 Jahren, die Treibhausgasemissionen in seiner Produkte um 30% reduzieren will und außerdem bis 2050 das Netto-Null-Emissionsziel erreichen will. Letzteres, das wollen übrigens auch die Klagenden, aber der Weg von Shell dahin, der ist ihnen bisher noch zu zaghaft.
Wie stehen denn die Chancen, dass die Klagenden sich da durchsetzen könnten?
Ja, also ich würde sagen, sie sind zumindest relativ optimistisch. Das kann auch daran liegen, dass sie vor Augen haben ein Urteil aus dem letzten Jahr. Da hat das oberste Gericht der Niederlande die dortige Regierung nämlich dazu verdonnert, die Treibhausgasemissionen stärker zu senken als bisher geplant. Und der Anwalt, der damals die Umweltschutzorganisationen vertreten hat, der vertritt sie auch jetzt im Prozess gegen Shell.
Es laufen ja mittlerweile eine ganze Reihe von Klimaprozessen. Hast du noch ein paar Beispiele für uns?
Also einmal haben letztes Jahr 6 Kinder und Jugendliche aus Portugal vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt gegen 33 Staaten, darunter auch Deutschland. Und sie haben diesen Staaten vorgeworfen, nicht genug getan zu haben, um das Klima zu schützen, und fordern deshalb stärkere Anstrengungen von diesen Staaten. Ihre Klage, die ist jetzt gerade vom Gericht zugelassen worden. Das ist auch schon ein Erfolg. Und in Deutschland laufen außerdem 2 Klimaklagen gegen die Bundesregierung.
Ja, der Prozess in Den Haag nochmal, der ist heute losgegangen. Wann rechnest du da jetzt mit einem Urteil?
Also das ist schwer zu sagen. Es sind mit heute 4 Anhörungstage angesetzt. Aber wann die Richter und Richterinnen dann wirklich entscheiden, das weiß man noch nicht.
In Den Haag hat heute ein Prozess begonnen, bei dem Umweltschutzorganisationen den Energiekonzern Shell verklagt haben. Sie wollen erreichen, dass er seinen CO2-Ausstoß drastisch reduziert. Die Einzelheiten von Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.